Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
In Berlin läuft die Debatte um das Fleisch. Helfen Preiserhöhungen? Hilft eine Tierwohlabgabe, um die Situationen in den Schlachthöfen zu verbessern? In den USA sind die Neuinfektionen am Coronavirus so hoch wie nie. In Polen wird morgen der Präsident gewählt. In Frankreich stehen Kommunalwahlen an. Darauf wollen wir Sie hier einstimmen. Die Schweiz möchte in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Bremen möchte in der Fußball-Bundesliga bleiben und hat seit heute wieder gute Karten. Und der Hintergrund ab 18.40 Uhr trägt heute den Titel Dreck gegen Devisen, wie West-Berlin seinen Müll in der DDR entsorgte. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Die Schlachthöfe, vor allem die großen, sind die Corona-Hotspots in Deutschland, wobei inzwischen gar nicht mehr so klar ist, ob es die zweifellos miserablen Arbeitsbedingungen sind, die schuld sind an den Infektionen, oder ob es einfach das Kühl- und Belüftungssystem ist, das nötig ist, um das Fleisch zu verarbeiten und das nicht vorbereitet war auf eine Epidemie wie Covid-19. Wie auch immer, gerade durch die Masseninfektionen sind die Zustände in der Fleischindustrie an die Öffentlichkeit gekommen. Niemand kann mehr die Augen verschließen vor einem oft tier- und menschenverachtenden System. So hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nach einem sogenannten Fleischgipfel gestern höhere Sozial- und Umweltstandards angemahnt, inklusive der Forderung nach einer Tierwohlabgabe auf Fleisch, sprich inklusive Preiserhöhungen. Reaktionen darauf hat Johannes Kuhn gesammelt.
Die gestrige Ansage der Bundeslandwirtschaftsministerin war deutlich.
Es wird keine zweite Chance geben für die gesamte Branche. Nicht nur wegen der Aufmerksamkeit, sondern weil Corona ein Brennglas ist für das, was wir erlebt haben.
So Julia Klöckner am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern von Fleischbranche, Lebensmittelhandel und Verbänden. Das Fleisch ist zu billig. Die CDU-Landwirtschaftsministerin will deshalb nun die Einführung einer Tierwohlabgabe von 40 Cent pro Kilo forcieren. Das Geld soll in einen Fonds fließen, mit dem der Umbau von Ställen für artgerechtere Haltung gefördert wird. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Frank Sitter hält diese Umschichtung für den falschen Weg. Denn der Aufschlag führe den Verbraucher in die Irre, bereits direkt für bessere Haltungsbedingungen zu bezahlen.
Eine Tierwohlabgabe ist der falsche Weg, denn diese würde völlig falsche Erwartungen auch beim Verbraucher wecken und sie würde die Landwirte noch abhängiger von staatlichen Zuwendungen machen. Entscheidend sind aktuell Möglichkeiten für Landwirte, in Tierwohl überhaupt sinnvoll und problemlos investieren zu können.
Zu kurz gesprungen, so lautet auch das Urteil des Koalitionspartners. Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, kritisiert die Lockerungen im Baurecht, die die Union im Gegenzug zur Abgabe anstrebt. Der Bau gewerblicher Ställe soll wieder privilegiert werden, wenn er nach Tierwohlkriterien erfolgt. Die Kommunen könnten dann kein Veto mehr gegen solche Gewerbeställe einlegen.
Wenn man Ställe umbauen und finanzieren will, dann will Frau Klöckner im Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, an eine Reprivilegierung der Stallumbauten hin. Und das heißt, unsere Gemeinderäte und Stadträte hätten wieder stillschweigend zur Kenntnis genommen, wenn ein Stall gebaut wird, und hätten keine Einspruchsmöglichkeit mehr.
Weiterhin sei eine Umschichtung der EU-Agrarsubventionen ein zentraler Baustein für artgerechte Haltung, so Spiering. Das hält auch Amira Mohamed Ali für notwendig, die Co-Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.
Die EU-Agrarsubventionen, die werden im Moment vorwiegend, kommen die den Betrieben zugute, die sehr, sehr groß sind. Es gibt zwar auch einen kleinen Teil, der auch an Umweltauflagen geknüpft ist, aber der größte Teil geht vor allen Dingen nach Fläche. Das müsste nicht so sein. Die Agrarsubventionen, die könnten auch gezielt genau das steuern.
Die Grünen wiederum fordern eine stärkere Förderung regionaler Erzeugung und regionalen Verbrauchs. Und Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, hält stärkere staatliche Eingriffe für notwendig.
Die Politik muss den Mut haben, bessere Standards für die Tierhaltung zu definieren und festzulegen, verbindlich festzulegen, nicht freiwillig, sondern qua Gesetz. Zweitens, wir müssen diese tatsächlich kontrollieren. Und drittens, das muss tatsächlich am Fleisch auch erkennbar sein, wenn ich es im Laden kaufe. Das heißt, das staatliche Tierwohl-Label, auf das wir das seit Jahren warten, muss endlich eingeführt werden.
Landwirtschaftsministerin Klöckner hatte auf dem Treffen am Freitag erneut für ein Tierwohl-Logo für Fleisch aus besserer Haltung geworben. Es soll aber weiterhin auf freiwilliger Basis vergeben werden.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Die Corona-Masseninfektionen in Fleischbetrieben haben zu einem Lockdown in den besonders betroffenen Landkreisen Gütersloh und Warendorf geführt und Urlauber aus dieser Gegend wurden teilweise einfach wieder nach Hause geschickt. Eine einheitliche Regelung für solche Fälle gab es aber nicht. Gestern nun haben sich Bund und Länder pünktlich zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen genau darauf geeinigt. Birte Sönnigsen.
Wer aus einem Landkreis, Kreis oder einer Stadt kommt, in der es besonders viele Corona-Fälle gibt, darf nur woanders im Hotel oder der Ferienwohnung übernachten, wenn er einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das Ziel ist klar, sagt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
Es geht letztendlich nur darum, dass die Sicherheit der Menschen gewährleistet wird und dass wir nicht nochmal massenhafte Corona-Ausbrüche bekommen. Deswegen glaube ich, ist das eine verhältnismäßige Herangehensweise.
Viele Bundesländer hatten die Einreisebedingungen für Reisende aus Risikogebieten ohnehin schon verschärft. Darunter auch Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig freut sich, dass es jetzt einheitliche Regeln für alle Urlauber gibt.
Es ist auch nicht so, dass wir keine Gäste haben wollen aus Risikogebieten. Wir haben aber eine klare Regel seit Wochen, dass Gäste nur anreisen können aus Risikogebieten, wenn sie eben auch einen Corona-Test haben, einen negativen.
Auch Bayern hatte schon zuvor Hotels und Pensionen verboten, Gäste aus Kreisen mit vielen Corona-Infektionen zu beherbergen. Es sei denn, sie legen einen negativen Corona-Test vor. Mit Blick auf die Corona-Hotspots sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, es sei unangebracht, darüber zu streiten, ob diese Maßnahmen zu viel oder zu wenig sind. Und er warnt.
Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sogar noch schneller als befürchtet vor dem Herbst eine zweite Welle haben, eine schleichende Welle und überall regionale Lockdowns bekommen.
Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist zufrieden. Er hatte auf eine bundesweit einheitliche Regelung gepocht. So könnten nun Risikovorsorge und Reisefreiheit miteinander verbunden werden.
Thüringen schert übrigens bei den neuen Reiseregeln aus. Wir werden kein Einreise- und kein Beherbergungsverbot erlassen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Thüringen habe dazu bei der Bund-Länder-Vereinbarung zum Reiseverkehr eine entsprechende Protokollerklärung abgegeben. Während in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen nahezu unverändert im dreistelligen Bereich pro Tag liegt, schießen die Werte in den USA in die Höhe. 45.000 Infektionen meldet die Johns Hopkins Universität für gestern. Insgesamt 125 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Claudia Sarre aus Washington über Reaktionen und Ursachen.
Fast 9000 neue Corona-Infektionen in Florida, rund 5500 Neuansteckungen in Texas und fast 3500 neue Fälle in Arizona. In den Bundesstaaten im Süden und Westen der USA schießen die Corona-Fallzahlen seit ein paar Tagen massiv in die Höhe. Erstmals seit fast zwei Monaten kam deswegen in Washington wieder die Corona-Taskforce zusammen. Ähnlich wie der US-Präsident spielte auch sein Vize Mike Pence die Gefahr herunter.
States and territories across this country are opening up safely and responsibly. We slowed the spread, we flattened the curve, we saved lives.
Alle 50 Staaten würden sicher und verantwortungsvoll öffnen, so Pence. Man hätte die Ausbreitung verlangsamt, die Kurve abgeflacht und Leben gerettet. Die Wahrheit sieht anders aus. Die Corona-Kurve zeigt steil nach oben. Wissenschaftler und auch die örtlichen Behörden sind alarmiert.
Arizona is in a state of crisis right now. 1 in 5 tests come back positive. It's 20% positivity in tests taken in Arizona.
Arizona sei in einer Krisensituation. 20% der durchgeführten Tests seien positiv, sagte eine Behördenvertreterin. Es wird damit gerechnet, dass Krankenhäuser spätestens in 1 bis 2 Wochen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Zum Glück, so drückt es Vizepräsident Mike Pence aus, seien diesmal vor allem junge Leute unter 35 betroffen.
One of the things that we're seeing among the cases, and we hear this in Florida, we hear this in Texas and elsewhere, is that roughly half of the new cases are Americans under the age of 35.
Die Gouverneure von Texas und Florida ziehen die Notbremse. Bars werden bis auf Weiteres geschlossen. Auch Restaurants müssen ihren Betrieb zurückfahren. Maskenpflicht besteht jedoch vielerorts immer noch nicht.
If we don't extinguish the outbreak, sooner or later, even ones that are doing well, are going to be vulnerable to the spread.
Wenn man den Ausbruch nicht eindämmt, werden früher oder später auch diejenigen, denen es jetzt gut geht, der Ansteckungsgefahr ausgesetzt, sagte Amerikas Chefimmunologe Anthony Fauci. Im Gegensatz zu früheren Auftritten nahm er diesmal kein Blatt vor dem Mund. Mitten rein in die explodierenden Corona-Zahlen platzt die Forderung der US-Regierung, die von Ex-Präsident Obama eingeführte Krankenversicherung abzuschaffen. Obamacare habe ihre Rechtskraft verloren, nachdem es keine Strafen mehr für nicht krankenversicherte US-Bürger gäbe, hieß es aus dem US-Justizministerium. Da Präsident Trump Obamacare schon immer ein Dorn im Auge war, soll der Affordable Care Act beim obersten Gericht auf den Prüfstand kommen. Die Demokraten reagierten empört. Unter Präsident Trump ist das Justizministerium die größte Bedrohung für die Krankenversicherung von Millionen Menschen. In den letzten 2 Jahren hat die Behörde ihre Haltung gegenüber Obamacare sukzessive geändert. Erst hat sie sie verteidigt, dann für nicht verfassungsgemäß erklärt und jetzt will sie das Gesetz außer Kraft setzen. Beklagte der demokratische Kongressabgeordnete Jerry Nadler. Falls Obamacare wirklich abgeschafft würde, würden viele Millionen Amerikaner ihren Krankenversicherungsschutz verlieren. Während der Corona-Krise haben bereits Hunderttausende US-Bürger mit ihrem Job auch ihre Krankenversicherung verloren.
Claudia Sarre berichtete aus den USA. Zu diesem Thema hören Sie auch ab 19.05 Uhr unseren Kommentar. Beim internationalen Spendenmarathon für Impfstoffe und Behandlungen gegen Covid-19 sind neue Hilfszusagen in Milliardenhöhe zusammengekommen. Holger Roman.
Die Schirmherrin selbst ging mit gutem Beispiel voran. Gleich zu Beginn der virtuellen Geberkonferenz unter der Überschrift Unite for our Future, gemeinsam für unsere Zukunft, gab Kommissionschefin Ursula von der Leyen bekannt, dass die EU weitere 4,9 Milliarden Euro für den Kampf gegen die Corona-Pandemie bereitstellt. Das Geld solle eingesetzt werden, um besonders verwundbare Länder zu unterstützen. Jeder Mensch auf der Welt müsse Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfstoffen bekommen, egal wo er lebe, wo er herkomme und wie er aussehe, betonte von der Leyen. Erst wenn die Seuche überall besiegt sei, sei sie wirklich besiegt. Zusätzlich zu der stolzen Summe aus Europa kam von internationalen Geldgebern und Stiftungen im Laufe des Nachmittags eine weitere Milliarde Euro hinzu. Addiert man beides zu den bereits gesammelten rund 10 Milliarden Euro, kommt die EU-geführte Kampagne, die Anfang Mai begann, auf einen Gesamtbetrag von gut 16 Milliarden, etwa die Hälfte dessen, was laut Expertenschätzung zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs nötig ist. Die Kommissionspräsidentin dankte und sprach von einem riesigen Zeichen der Hoffnung. Um das Virus zu schlagen, sei es zwar noch ein weiter Weg, doch zusammen werde man es schaffen.
Zurück ins Inland. Der Bundestag platzt aus allen Nähten. 709 Abgeordnete und er könnte bald noch größer werden, sogar die 800 sprengen. Deshalb planen CDU und SPD eine Reform des Wahlrechts, aber die CSU sperrt sich bisher dagegen. Jetzt hat Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus einen Kompromissvorschlag gemacht. Vera Wolfskämpf.
Je größer ein Parlament, desto höher sind die Kosten und desto schwieriger ist die politische Arbeit. Maximal 750 Abgeordnete sollen es künftig sein, wenn es nach dem Vorschlag von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus geht. Der sieht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor, überzählige Mandate zu kappen. Eine solche Regel würde alle Parteien treffen. Das solle einmalig für die Bundestagswahl 2021 so gelten. Danach müsste eine umfassende Wahlrechtsreform mit weniger Wahlkreisen folgen. Den Vorschlag will Brinkhaus am Montag dem CDU-Fraktionsvorstand vorlegen. Die SPD hat nach ARD-Informationen bereits signalisiert, dass sie dem folgen könnte. Bisher hatte die CSU alle bisherigen Reformvorschläge abgelehnt, weil sie keine Direktmandate verlieren wollte. Nur FDP, Grüne und Linke haben einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki warnt vor einem Scheitern der Wahlrechtsreform. Der Nachrichtenagentur dpa sagte der FDP-Politiker, das wäre ein fatales Signal für die Demokratie und das Parlament. Die kommende Woche ist die letzte Möglichkeit, das Wahlrecht noch pünktlich vor der nächsten Bundestagswahl zu ändern, bevor es in die Sommerpause geht.
Deutschland wählt seinen Bundestag im Herbst 2021. Über die Bundespräsidentschaft stimmt dann die Bundesversammlung im Jahr 2022 ab. In Polen wird der Präsident vom Volk direkt gewählt. Bislang hat Andrzej Duda das Amt inne. Doch der Konservative sitzt nicht so fest im Sattel, wie es die Umfragen glauben machen. Die erste Runde morgen. Sie dürfte noch an ihn gehen, sagen die Meinungsforscher. Aber in einer Stichwahl in 2 Wochen könnte es dann ganz anders aussehen. Florian Kellermann über die letzten Wahlkampfauftritte der Favoriten.
Gestern Abend vor dem Warschauer Königsschloss. Rafał Trzaskowski tritt noch einmal auf. Willkommen zu Hause, rufen die Menschen. Denn noch ist der 48-jährige Bürgermeister der polnischen Hauptstadt. Aber morgen will er den Grundstein dafür legen, dass er bald einige hundert Meter weiter residiert, im Präsidentenpalast. Im Wahlkampf richtete sich Trzaskowski gegen die rechtskonservative Regierungspartei PiS, die sich katholisch und nationalpatriotisch gibt. Wir haben genug von Politikern, die sich wie Prediger verhalten, die uns ständig etwas beibringen wollen. Sie sagen uns, was eine echte Familie ist und wie echter Patriotismus aussieht. Dabei wollen sie nicht verstehen, dass wir einen positiven Patriotismus brauchen, der etwas aufbaut, der Offenheit, Toleranz schafft. Trzaskowski gehört der rechtsliberalen Oppositionspartei Bürgerplattform an, der Partei des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Noch bis vor einigen Wochen schien die Opposition chancenlos beim Kampf um das Präsidentenamt. Der Amtsinhaber Andrzej Duda, der Kandidat der PiS, dominierte die Umfragen mit großem Abstand. Doch dann wurden die Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen immer sichtbarer, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Viel deutet nun auf eine Stichwahl in 2 Wochen hin zwischen Duda und Trzaskowski. Überzeugt vom Oppositionskandidaten ist auch der 16-jährige Warschauer Schüler Stanisław Mikołajczyk, der Flugblätter verteilt. Wir leben jetzt in großer Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob ich mal den Kauf einer Wohnung ins Auge fassen kann, ob ich überhaupt einen Ferienjob finde. Denn wegen der planlosen Regierung schlittern wir in eine Wirtschaftskrise. Und wenn mich die Polizei verhaftet, weiß ich nicht, ob ich vor ein unabhängiges Gericht gestellt werde. Ich will einfach in einem normalen Land leben. Der amtierende Präsident Andrzej Duda wandte sich im Wahlkampf an die treuesten nationalkatholischen Anhänger der PiS, vor allem aus ländlichen Gegenden und kleineren Städten. Er schwor sie auf einen ideologischen Wahlkampf ein. Nur er stehe für traditionelle Werte, so seine Botschaft. Dazu passte, dass Duda Stimmung gegen homosexuellen Organisationen machte und gegen deren Forderung nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Duda wusste dabei das öffentliche Fernsehen auf seiner Seite. Dort gab er gestern Abend sein letztes Interview. Ich bin überzeugt, dass sich für die meisten meiner Landsleute das Leben in den vergangenen 5 Jahren zum Positiven verändert hat. Das gilt vor allem für die Familien, denn an sie war meine Politik in erster Linie gerichtet. 800.000 Kinder hatten zu wenig zu essen, lebten in Armut. Nachdem wir ein neues Kindergeld eingeführt haben, ist diese Zahl um über 90% gesunken. Auch die Absenkung des Renteneintrittsalters und andere sozialpolitische Maßnahmen rechnet sich Duda an. Wie die Wahl ausgeht, ist von entscheidender Bedeutung für die Regierung der PiS. Denn ein Präsident der Opposition könnte gegen vom Parlament beschlossene Gesetze sein Veto einlegen und sie damit de facto zu Fall bringen.
Florian Kellermann vor der Präsidentschaftswahl morgen in Polen. Auch in Frankreich wird morgen gewählt. In rund 5000 Städten und Gemeinden findet der wegen der Corona-Krise um 3 Monate verschobene 2. Durchgang der Kommunalwahlen statt. Die Wahl gilt als Stimmungstest für die Regierungspartei La République en Marche. Aus Paris berichtet unser Korrespondent Jürgen König.
Die jetzigen Kommunalwahlen sind die ersten landesweiten Wahlen, seit Macron 2017 Präsident wurde. Und doch ist das allgemeine Interesse gering. Über 30.000 der insgesamt etwa 35.000 Bürgermeisterposten Frankreichs wurden schon im ersten Wahlgang am 15. März entschieden. Für den zweiten Durchgang wird eine Wahlbeteiligung von höchstens 40% erwartet. Ein Ergebnis der Wahl scheint schon festzustehen. Die Präsidentenpartei, La République en Marche, wird ihr Ziel verfehlen, viele Rathäuser besetzen zu können und sich so im Land eine breite Basis zu verschaffen. Nicht einmal in Paris dürfte das gelingen, der Hochburg der Macronie. In Umfragen zu den Wahlabsichten liegt Anne Hidalgo von der Sozialistischen Partei mit zuletzt 44% der Stimmen weit vor der von Präsident Macron ins Rennen geschickten Kandidatin Agnès Buzyn, die auf 17% kommt. Französische Kommentatoren erwarten, dass Präsident Macron versuchen wird, von der zu erwartenden Niederlage seiner Partei schnell ablenken zu wollen, durch eine Regierungsumbildung großen Stils schon Anfang kommender Woche. Seit langem schon macht er Andeutungen wie die, man müsse die ausgetretenen Pfade verlassen, sich von den Ideologien befreien, zuletzt in seiner Fernsehansprache am 14. Juni.
Les temps imposent de dessiner un nouveau chemin.
Die Zeiten erfordern einen neuen Weg. Jeder von uns muss sich neu erfinden. Wir müssen vieles gemeinsam anders machen. Und das gilt auch und in erster Linie für mich.
Je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même.
Da Macron nie konkret wurde, blühen seit langem die Spekulationen, dass er im Zuge einer umfassenden Regierungsumbildung Minister auswechseln, Ministerien einen neuen Zuschnitt geben, etwa die Bereiche Arbeit und Soziales zusammenlegen könnte, um damit besser auf die Folgen der Corona-Pandemie zu reagieren. Auch die Personalie des Premierministers ist ein großes Thema. Nach seinem sachlichen und beherzten Corona-Krisenmanagement liegt Edouard Philippe bei den Beliebtheitswerten der Umfragen weit vor dem Präsidenten. Sieht Macron mit Blick auf seine Wiederwahl 2022 eine Gefahr in ihm? Edouard Philippe selbst nährt die Spekulationen. Bei den Kommunalwahlen tritt er als Kandidat für Le Havre an, wo er jahrelang schon Bürgermeister war und wohin er zurückkehren möchte 2022. Oder? Edouard Philippe kürzlich in einer Fernsehsendung von France 3.
Mon objectif, c'est d'être maire du Havre, vite.
Mein Ziel ist es, Bürgermeister von Le Havre zu sein und das schnell. Es kann sehr schnell gehen. Wenn es sehr schnell geht, wird es sehr gut.
Si ça arrive très vite, ce sera très bien. Voilà.
Sollte Edouard Philippe gehen müssen, könnte ihm Jean-Yves Le Drian im Amt folgen, der bisherige Außenminister, ein Sozialist, der Macron Sympathien bei der Linken erwerben könnte.
Kommunalwahlen in Frankreich und deren Bedeutung. Ein Beitrag von Jürgen König. Die Schweiz ist nun schon seit 205 Jahren neutral. Seit dem Wiener Kongress hat man sich diese Neutralität auferlegt. Militärisch sowieso, aber auch sonst haben sich die Eidgenossen lange aus internationalen Bündnissen herausgehalten. Erst vor knapp 20 Jahren sind sie den Vereinten Nationen beigetreten. Nun soll der nächste Schritt folgen, ein nicht ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat. Darum hat sich Bern jetzt offiziell beworben. Thomas Wagner.
Le slogan de notre candidature, Place for Peace.
Der Slogan für unsere Kandidatur, A Place for Peace, ein Zugewinn für den Frieden. Mit diesen Worten reichte Ignacio Cassis, Außenminister der Schweiz, die offizielle Bewerbung seines Landes für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat ein. Konkret, die Schweiz bewirbt sich für einen jener beiden Sitze, die für westeuropäische Länder reserviert sind, und zwar für den Zeitraum 2023 und 2024. Knapp 10 Jahre wurden in der Schweiz politische Debatten darüber geführt, ob eine solche Kandidatur sinnvoll sein könnte. Denn die Schweiz ist ein neutrales Land, das, wie es hieß, in der Vergangenheit durch seine außenpolitische Unparteilichkeit stets gut gefahren sei. Doch gerade dies, so die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF, könne bei einer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat und bei der Aufgabe, internationale Konflikte zu schlichten, von Vorteil sein. Insbesondere dann, wenn ein Veto der 5 ständigen Mitglieder USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien drohe.
Ja, natürlich erleben wir dieses Gremium immer wieder als zum Teil blockiert von außen gesehen. Die Schweiz wird diese Blockaden nicht einfach auflösen können, aber wir können als Brückenbauerin vielleicht mal versuchen, etwas einzubringen, damit man wieder ins Gespräch kommt zusammen. Wir haben viel Übung im Suchen Suchen von pragmatischen Lösungen im Verbinden, im Zusammenführen von Menschen auch oder Staaten, die nicht mehr miteinander sprechen. Wir haben eine große Glaubwürdigkeit als Land, das sich für den Frieden engagiert, das gerade in schwierigen Situationen auch vermitteln kann.
Allerdings innenpolitisch war die Bewerbung der Schweiz um einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat nicht unumstritten. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei kritisierte, damit könne die Neutralität der Schweiz tatsächlich in Gefahr geraten. Gerade solche Bedenken waren seinerzeit ausschlaggebend dafür, dass sich die Schweiz lange Zeit damit zierte, überhaupt der UNO beizutreten und erst 2002 diesen Schritt nach einer Volksabstimmung vollzog. Auch Teile der freisinnig-liberalen FDP meldeten Bedenken an. Erstmal muss die Schweiz den Sitz aber auch tatsächlich erhalten. Erst in 2 Jahren soll darüber entschieden werden.
Die Schweiz bewirbt sich um einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Informationen dazu von Thomas Wagner. Und damit zum Sport und dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga. Bayern ist Meister, das steht schon länger fest. Aber wie sieht's hinten aus, Astrid Rawohl?
Ja, das war ein Fernduell zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Nur eins dieser Teams konnte den direkten Abstieg heute vermeiden und sich zunächst einmal in die Relegation retten. Und was soll ich sagen? Werder Bremen mit dem Mut der Verzweiflung und Treffsicherheit gegen den ersten FC Köln. Henry Vogt.
Kaum einer glaubte eigentlich daran, dass ausgerechnet in diesem letzten, so wichtigen Spiel gegen den ersten FC Köln die Wende die Bremer noch schaffen sollten. Aber sie machten es und gewannen am Ende auch in dieser Höhe schon verdient mit 6:1. Das war eine Sahnevorstellung der Bremer Mannschaft mit 3 Toren schon in der ersten Halbzeit durch Osako, Rashica und Füllkrug. Köln war ausgebrannt, gab auch keine Gegenwehr mehr in Durchgang 2. Klaasen, Osako und noch einmal Sargent waren dann die Torschützen bei einem Gegentreffer von Drexler. Nun ist Werder in der Relegation und Fortuna Düsseldorf abgestiegen. Werder wartet jetzt auf den Gegner am kommenden Donnerstag und dann am Montag der darauffolgenden Woche, der entweder Hamburg oder aber Heidenheim heißen wird.
Sie haben es gehört, Fortuna Düsseldorf muss direkt absteigen. Das hat die Fortuna sicherlich selbst ein wenig überrascht. Nur so kann man erklären, dass die Spieler nach der Partie sagten, es sei ein bisschen unfair. Aber sie selbst haben bei Union Berlin die Chance verpasst, den Klassenerhalt noch selbst zu schaffen. Bitter, sagt auch Jakob Rüger.
Sie hatten es selbst in der Hand, aber am Ende steigt Fortuna Düsseldorf aus der ersten Fußball-Bundesliga ab. 0:3 hieß es am Ende gegen den ersten FC Union. Dabei hatten die Düsseldorfer am Anfang eine gute Partie abgeliefert, hatten einige gute Chancen, aber in der 26. Minute das 1:0 durch Anthony Uja. Ausgerechnet der Ex-Bremer schoss den ersten FC Union in Führung. Kurz nach der Pause in der 54. Minute dann mit einem strammen Schuss das 2:0 durch Christian Gentner. Düsseldorf probierte alles, aber kassierte in der 89. Minute sogar den 3. Gegentreffer durch Suleiman Abdullahi nach einem Konter. Die Fortuna steigt zum 6. Mal in ihrer Vereinsgeschichte aus der ersten Fußball-Bundesliga ab, weil Union mit 3:0 gegen Düsseldorf gewinnt.
Und die andere spannende Konstellation an diesem letzten Spieltag drehte sich um die Frage, wer schafft den Sprung in die Champions League? Borussia Mönchengladbach oder Leverkusen? Und dieses Fernduell wiederum konnte Gladbach für sich entscheiden mit dem Sieg gegen Hertha BSC. Armin Lehmann.
Es war ein hochverdienter Sieg für Borussia Mönchengladbach, auch wenn in der 90. Minute Ibisevic noch den Ehrentreffer für die Berliner Hertha erzielte. Gladbach gewinnt mit 2:1, Jonas Hofmann mit dem frühen 1:0 und Gladbach in der ersten Halbzeit war Tomoch überlegen, traf 2-mal Aluminium, aber eben nicht ein weiteres Mal das Tor. Das fiel dann in der 78. Minute Embolo mit dem 2:0 und damit war eigentlich schon klar, Gladbach wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen und das war ihr großes Ziel.
Ja, und das bedeutet, dass Leverkusen die Europa League Gruppenphase bleibt, vielleicht auch, weil heute Topstar Kai Havertz beim Sieg gegen Mainz auf der Bank bleiben musste. Holger Dahl.
Bayer Leverkusen am Ende verdienter Sieger mit 1:0 gegen Mainz 05. Leverkusen traf schon früh, nämlich in der 2. Spielminute durch Kevin Volland. 70 Sekunden waren gespielt, als er per Vollspann ins kurze Eck Leverkusen in Führung brachte. Kurz nach der Pause Mitchell Weiser, der eingewechselte Leverkusener, noch mit einem Kopfball an den Pfosten. Und fast wäre in der Schlussphase aus dem Leverkusener Sieg noch ein Unentschieden geworden. Fernandes traf für Mainz die Latte. Bayern 04 gewinnt mit 1:0 gegen Mainz.
Leverkusen damit also mit Hoffenheim und Wolfsburg in der Europa League. Hoffenheim deklassierte heute Borussia Dortmund mit 4:0 und Wolfsburg unterlag dem Meister ebenfalls mit diesem Ergebnis. Michael Augustin.
Mit 4:0 gewinnt der deutsche Meister beim VfL Wolfsburg
und stellt zumindest seine zweitbeste Tormarke ein. Das waren die Tore 97, 98, 99 und 100 in der Saison. Vor der Pause trafen Coman und Cuisance 0:2, stand es zur Halbzeit. Lewandowski mit seinem 34. Saisontreffer zum 0:3 und das 0:4 erzielte Thomas Müller in der 79. Minute. Der FC Bayern ist deutscher Meister und er spielt die beste Rückrunde seiner Vereinsgeschichte. Der VfL Wolfsburg muss den Umweg nach Europa über die Qualifikationsrunde gehen.
Und das Krisenteam dieser Saison ist und bleibt Schalke 04, verlor heute in Freiburg.
Die Serie geht weiter. Schalke 04 verliert auch das 16. Spiel in Folge und wird froh sein, dass nach der schwächsten Rückrunde der Bundesliga-Geschichte die Saison endlich vorüber ist. Zumindest in der ersten Hälfte versuchten die Königsblauen alles, hatten mehr vom Spiel. Doch die effizientere Mannschaft war der SC Freiburg, der durch Treffer von Luca Waldschmidt und Jonathan Schmid mit 2:0 in die Pause ging. Im zweiten Durchgang trafen dann gegen nun defensiv oft überforderte Schalker Lukas Höhler und Luca Waldschmidt zum Endstand von 4:0.
Sagt Jens-Jörg Rieck. Und dann fehlt noch Paderborn gegen Frankfurt. Frankfurt gewinnt 3:2 und Augsburg gegen Leipzig 1:2.
Vielen Dank, Astrid Rawohl. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Schönen Abend noch.